Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
Mein heutiger Gast ist Stefanie Lang von Langen. Sie ist Tierpsychologin, sie ist Hundetrainerin, sie bildet andere Hundetrainerinnen und Hundetrainer aus. Sie hat Bücher zu diesem Thema geschrieben, 3 Stück gleich. Sie arbeitet mit Therapiehunden bzw. bildet Hunde zu Therapiehunden aus. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit hat für uns. Stefanie, hallo.
Hallo, vielen Dank.
So, bevor wir anfangen, vielleicht ganz kurz, was hat das Ganze jetzt mit Storytelling und Unternehmenskommunikation zu tun? Naja, wenn wir uns erhoffen, dass wir heute Impulse für das nächste Storyboard, für unseren nächsten Imagefilm bekommen, dann vermutlich eher wenig, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja in der Unternehmenskommunikation auch ganz oft die Aufgabe, dass wir im persönlichen Gespräch überzeugen müssen und Menschen für uns gewinnen müssen. Und wir versuchen in diesen Gesprächen ja sehr oft mit sehr viel Argumenten zu überzeugen. Und unsere Argumente und unsere Sprache selbst, die wird ja beispielsweise bei Hunden vermutlich relativ wenig Rolle spielen. Also mit guten Argumenten einen Hund zu überzeugen, schau doch mal, es ist auch für dich sinnvoller, wenn du bei mir bleibst und nicht wegläufst. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Insofern könnte ich mir vorstellen, also das wäre jetzt mal die Arbeitsthese für heute, dass man in Kommunikation mit Hunden schon auch sehr viel über sich selbst lernt und von diesen Dingen vielleicht auch in anderen Kommunikationskontexten profitieren kann. Hältst du es für möglich oder
absolut.
Sagst du, geh wieder nach Hause für
mich? Nein, absolut. Ich sehe da sehr, sehr viele Aspekte, die nonverbal passieren, die über Gefühle passieren, die über Ausstrahlung passieren. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir da von dem Kontakt zu Hunden ganz viel lernen und übertragen können.
Dann vielleicht erstmal ein paar Hintergründe zu dir. Wie bist du sozusagen auf den Hund gekommen und auf die Arbeit mit den Hunden?
Ja, das ist ganz spannend. Ich bin nicht die einen Wolfsrudel beobachtet hat jahrelang und dann gesagt hat, oh ja, toll, will ich machen, sondern ich selber bin in Afrika aufgewachsen und dort mit Hunden aufgewachsen, die einfach meine ständigen Begleiter waren und auch auch mir Geschwister ersetzt haben, Gesellschaft waren. Und ich hatte mir damals immer eingebildet, ich kann mit denen reden. So wie andere vielleicht diesen unsichtbaren Freund hatten, hatte ich die Hunde und ich war völlig überzeugt, wir unterhalten uns miteinander. Sehr, sehr viel später sollte ich dann feststellen, dass diese Unterhaltung für mich als Kind sehr gut war. Umso glücklicher bin ich heute, dass ich ja durch manche Umwege, aber jetzt dann doch seit über 20 Jahren zu der Berufung gefunden habe, die mir einfach total entspricht und quasi zurück zu den Tieren, zur Natur, aber auch zur Psychologie.
Was fasziniert dich so an der Psychologie der Hunde und an der Kommunikation mit den Hunden?
Was ich so beeindruckend finde, ist, dass wir können den Hunden nichts vormachen. Also sie sind schon sehr gut in der Lage und es ist ja auch verhaltensbiologisch total sinnvoll, Stimmungen zu erkennen, auch sich von Stimmungsübertragung leiten zu lassen oder anstecken zu lassen. Und da kann ich eigentlich dem Hund nichts vormachen, weil der immer alles auch spürt.
Und wir probieren aber oft, den Hunden was vorzumachen oder deine Kundinnen und Kunden probieren das oft?
Ja, das ist eben genau dieses Dilemma, dass wir versuchen in der Kommunikation mit den Hunden, wir trainieren irgendwelche Kommandos ein und so. Und das ist dann auch immer alles ganz schick, wenn es denn funktioniert. Aber häufig kommen ja die Kunden zu mir, weil es eben dann nicht mehr funktioniert. Und bei der genauen Analyse, und das ist ja auch Hauptteil meiner Arbeit, finde ich dann relativ schnell heraus, okay, ihr seid auf dem Holzweg, der eine verständigt sich in Chinesisch, der andere in Spanisch und irgendwie müssen wir die ganze Kiste jetzt zusammenbringen.
Was sind denn so ganz klassische Fälle von Menschen, die zu dir kommen mit ihren Hunden?
Ganz klassisch ist es so, dass Hunde eben im Leben, im Alltag, also gerade wenn es darum geht, im Haus ist ja noch alles schick, aber wenn wir dann rausgehen und eben konfrontiert sind mit anderen Menschen, mit anderen Hundehaltern oder Halterinnen, dann ist es natürlich so, dass ich meine Kunden hier erlebe, dass sie dann an ihre Grenzen kommen, weil es eben dann nicht mehr so funktioniert, der Hund an der Leine zieht, bellt, und sie den Hunden eigentlich gar nicht mehr verstehen und es ja eigentlich so alles so gut gemeint haben und jetzt das. Ne? Jetzt reagiert der Hund eben nicht mehr so nett. Und da passiert ganz viel gleichzeitig, nämlich einmal die Menschen, die an der Leine hängen, sind schon nervös, also übertragen schon Stimmung und der Hund fehlinterpretiert oder missinterpretiert auch diese Nervosität oft, dass sie nicht mit ihm zu tun hat, sondern mit dem, was da kommt.
Also wir kommen in den Teufelskreis. Der Halter, die Halterin ist nervös, der Hund wird nervöser. Ich werde als Mensch noch nervöser und dann.
Genau, das schaukelt sich dann hoch bis zu dem Punkt, wo sie dann eben bei mir anrufen.
Was sind denn so die, also wie gehst du vor?
Also zuerst mache ich natürlich eine ausführliche Analyse über Hundeverhalten und wo der Hund herkommt und wie alt er ist. Also einfach wie beim Arzt eigentlich. Und dann will ich natürlich alles über den Alltag wissen. Und in meiner Arbeit gehört auch dazu, dass ich natürlich eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen muss. Das bedeutet, ich verstehe mich ja als Anwältin der Hunde und muss jetzt meinem Gegenüber möglichst deutlich klar machen, wie jetzt das Zusammenleben besser werden kann. Und ja, und da geht's ganz häufig um Emotionen und Gefühle.
Bevor wir darauf eingehen, wie oft ist die Erkenntnis bei deinen Kundinnen und Kunden auch schon gereift, dass sie was ändern müssen und nicht unbedingt der Hund? Also kommen viele und sagen schon mal, der Hund, der funktioniert nicht, bring dem mal was bei, oder ist allen klar, dass das...
Also die Hoffnung ist natürlich schon manchmal die, dass ich den Zauberstab auspacke und dann sage, der Hund ist repariert, funktioniert wieder, hier, bitteschön. Das hoffen manche, aber natürlich es gehören immer zwei dazu. Also man kann es nicht so sagen, dass der Hund alleine schuld ist oder der Mensch alleine schuld ist. Sind wir Gott sei Dank schon wieder fortschrittlicher geworden.
Gut, du sagst, es ist viel Emotion, viel Gefühl da mit dabei. Was führt denn dazu, dass Hunde sich dann nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten?
Also es hat viele Faktoren. Wenn wir jetzt mal nur die menschlichen, zwischen Hund und menschlichen Faktoren uns anschauen, also abgesehen von Gesundheit und Herkunft, ist es so, dass wir Menschen ganz viel hineininterpretieren manchmal in dem Hund, was da vielleicht gar nicht ist. Also uns fehlt einfach das Wissen meinem Kunden fehlt dann einfach das Wissen darüber, über das Verhalten und die Emotionslage der Hunde. Und so entstehen Missverständnisse. Also das ist so der erste Punkt, wo es schief geht, dass wir uns was anderes vorstellen, der Hund uns falsch interpretiert und andersrum. Also ich möchte gerne erstmal die Sprache auf eine Ebene bringen zwischen beiden.
Das ist ja auch ein bisschen der Klassiker, dass, also auch in der Kommunikation mit Menschen, dass wir ganz oft auf vermeintliche Gefühle oder von uns so interpretierte Gefühle des Gegenübers eingehen. Also das kann tatsächlich über was ganz Klassischem wie in der Vertriebsschulung sein. Da hatte ich das erlebt, da haben sie also mit einer großen Energie versucht, Argumente beim Gegenüber zu entkräften, die so gar nicht da waren. Also das, was das Gegenüber emotional bewegt hat, war eigentlich was komplett anderes. Da hilft es natürlich, wenn man darüber reden kann. Also wenn man dann in einer Metakommunikation rausfinden kann, und da wüsste ich jetzt auch diverse Techniken, um rauszufinden, also was ist denn das, was dich eigentlich so bewegt? Warum reagierst du da so? Und jetzt habe ich verstanden, was dich eigentlich umtreibt. Die Sorge kann ich dir nehmen oder auch nicht. Bei unten habe ich das ja nicht, diese Möglichkeit mal nachzufragen. Nee. Gibt es Dinge, wo du sagst, da muss ich dir einfach beibringen, da so funktioniert ein Hund, damit das Verständnis besser ist?
Ja, also natürlich ist es erstmal so, dass ich ganz viel erkläre, warum, wie kann so ein Verhalten entstehen und was spürt oder fühlt der Hund in dem Moment, wo er das tut, wo er an der Leine andere Hunde anbellt und so. Einfach um ein Verständnis zu kriegen, dass der Hundehalter, die Hundehalterin versteht, okay, warum ist das passiert? Weil häufig, wie du sagst, kommen die Hundehalter oder Hundehalterin zu mir, sagen, ich habe hier einen Hund, der an der Leine pöbelt, der hat Angst. Ja, und dann wird halt alles gemacht, um diese Angst zu nehmen. Aber das ist genau die falsche Antwort in dem Moment, weil das mit Angst nichts zu tun hat. Also ich muss jetzt erstmal das Verhalten identifizieren und natürlich auch das Gefühl dahinter identifizieren.
Und wie macht man das bei einem Hund, der einem das nicht beantworten kann? Diese Frage, es ist schwer genug, also wenn ich meinen Sohn frage, was ist denn eigentlich? Dann, und wenn ich mich selber mal denke, Mensch, warum ich denn eigentlich gerade heute so schlecht gelaunt, kann ich es mir selber ja oft nicht beantworten. Also es ist ja eh schon schwierig. Aber also wie finde ich es bei einem Hund heraus?
Dazu bin ich dann da. Also durch meine Analyse und die Beobachtung und das, was ich alles herausfinde und mir den Hund eben anschaue, kann man doch relativ präzise sagen, wie kam es dazu? Also das ist schon mal der erste Schritt. Und dann geht es weiter, dass ich jetzt natürlich erstmal jetzt muss ich an den Menschen ran. Jetzt habe ich dem erklärt, wie es dazu kam. Da ist jetzt dann hoffentlich die Einsicht da gewesen. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt brauchen wir dich aber, damit du jetzt anfängst, im Wissen, was da los ist, dein Verhalten und deine Emotionen zu ändern. Und dann wird's interessant.
Also ganz, was ist denn ein Grund, warum ein Hund an der Leine zieht? Beispielsweise.
Ja. Also ein Grund, warum ein Hund an der Leine zieht, ist zum Beispiel einfach, weil man ihn gelassen hat. Also weil man irgendwie nie angefangen hat, da eine klare Richtung vorzugeben oder eine Haltung einzunehmen, sondern man hängt so an der Leine und denkt sich, ah, was hat er denn? Vielleicht muss er mal hier schnuppern oder muss er da mal pinkeln. Also man ist so, man verfällt in die Beobachterrolle und damit ist man weit weg von der Führung. So geht's schon mal los.
Und dann hast du das identifiziert und dann geht die Arbeit mit den Menschen weiter.
Genau.
Und das funktioniert dann wie?
Und dann geht die Arbeit mit den Menschen weiter. Und das Erste, was ich eigentlich meinen Menschen zeigen möchte, die hierher kommen mit ihren Hunden, dass eine essentielle Sache noch, bevor Sitz, Platz, Fuß, aus und was wir alles trainieren können, so einem Hund, ist das emotionale Feedback. Also das heißt, dass der Mensch sich mal darüber klar wird, was habe ich denn für ein Gefühl, wenn mein Hund dies oder jenes macht. Also wir neigen halt dazu, wenn was gut läuft, ja, passt schon. Und wenn was schlecht läuft, neigen wir dazu, wahnsinnig viel Kritik zu üben. Und so, das machen wir mit unseren Hunden auch. Und dadurch sind wir immer so, wir nähren das Nein, aber wir fördern nicht das Ja.
Und dann geht's wie weiter?
Und dann geht's, ja, dann fange ich eben an, nachdem wir die Körpersprache identifiziert haben, fangen wir mit einfachen Kontaktübungen an, wo ich eine Situation erschaffe, wo der Hund ganz viel richtig machen kann und der Mensch merken kann, was macht denn eigentlich mein positives Feedback? Wenn ich in dem Moment diesen Hund, weil er diese eine kleine Übung macht, total toll finde, was macht es mit unserer Beziehung? Und dann fängt an, etwas ja so aufzublühen. Ich sehe dann das auch an den Augen der Hunden, die gucken dann plötzlich, sind dann nicht mehr so viel mit dem anderen Kram da draußen beschäftigt, sondern merken, ah, da kommt was zurück. Und das ist so der erste Schritt, wo wir so eine Emotion und ein Gefühl in den Raum bringen, wo jeder sich wohlfühlt, wo sagt, ah, cool, das geht.
Und ich denke, ganz wichtig ist einfach, wie du sagst, dieses Bewusstmachen, meiner Reaktion darauf, der Hund ist so. Und dann zweitens das Bewusstmachen, okay, jetzt habe ich wirklich erlebt, was passiert denn, wenn ich mich anders...
Genau.
Also dem Raum und Platz geben, und das macht man ja tatsächlich viel zu wenig, ne, denke ich.
Ja, und ich meine, klar, man könnte jetzt eine Litanei an Techniken erklären, die man da machen kann, um sich's einfacher zu machen, aber darum geht's am Ende gar nicht, weil Technik ist schön, wenn da die Emotion nicht dahinter steckt oder steht oder das Feedback nicht gut ist für den Hund, dann ist das keine nachhaltige und langfristige Verhaltensänderung, sondern dann ist es ja nur besser, wenn wir an unserer Beziehung arbeiten quasi.
Hm. Ich habe nur gerade überlegt, eben was Parallelen sind, auch jetzt so eine Kommunikation, wenn ich Menschen überzeugen will, vielleicht auch mich aufrege, auch schon emotional belastet in Gespräche gehe. Also ich muss jetzt hier irgendwie den Abteilungsleiter aus der anderen Abteilung überzeugen, hier mein Veränderungsprojekt zu unterstützen, und er mag irgendwie nicht. Und dann sagen die was und ich reagiere. Das ist ja immer auch ein Teil meiner Wahrheit, wie ich emotional auf irgendwas reagiere. Und wenn ich mir bewusst bin, was das bei mir quasi auslöst, warum, dass das vielleicht, wie gesagt, du sagst, der Hund hat gar nicht Angst, der hat eigentlich ein anderes Ding, ne? Also diese Interpretation dessen, was beim anderen abgeht, das ist ja vielleicht richtig, vielleicht aber auch gar nicht. Und sich damit zu beschäftigen, was ist denn eigentlich bei mir passiert, wieso reagiere ich da so und was habe ich eigentlich noch für andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und dann, wenn ich andere Möglichkeiten ausprobiere, dann zu sehen, da komme ich auf einmal viel weiter, um eine Beziehung, eine andere Art der Beziehung zu etablieren. Ein bisschen abstrakt.
Aber es ist eigentlich relativ einfach, weil die Menschen haben total viel Stress, wenn sie mit ihren Hunden rausgehen und eben das nicht so läuft, weil es schauen ja auch andere zu und so. Also sie haben richtig Stress. Und es geht aber dann darum, wenn ich dann weiß, warum der Hund das eigentlich macht, dass ich meine Haltung ändere. Also dass ich versuche, auch den Menschen zu sagen, schau mal, dein Hund kann jetzt gerade in dieser Situation gar nicht anders reagieren. Er hat keinen Zugriff auf eine andere Möglichkeit. Also, dass man da schon mal so den Stress rausnimmt, dass man sagt, stell dir doch einfach mal vor, okay, ich verstehe dich, in deiner Situation kannst du gerade nichts anderes tun, aber lass uns mal schauen, ob wir einen Weg finden, was anderes zu etablieren. Also so würde man es dann beim Hund sehen.
Und wenn du sagst, man kann den Hunden nichts vormachen, also wenn ich nervös bin und Angst habe, dann habe ich die ja nun mal. Also kann man ja auch nicht wegdelegieren. Nee. Also sagen, hab keine Angst, das ist so ein bisschen wie, hab keine Schmerzen, ja, also die sind halt da. So, also ich bin nervös, aber zu sagen, okay, das stresst mich vielleicht, aber es ist auch okay. Also du bist nicht schuld dran, sondern kriegen wir hin. Also Wahrheit vor Schönheit sozusagen. Genau. Schön wäre es, wir könnten das alles abstellen.
Genau, aber die Wahrheit ist, halt nicht. Ist, jetzt können wir es gerade nicht tun, aber wir bewegen uns dahin. Und diese Stimmungsübertragung, eben sich das bewusst zu machen, dass es, man kann, also ich bin übrigens auch davon überzeugt, man kann anderen Menschen auch nichts vormachen und verstecken. Irgendwas spürt immer mit. Und beim Hund ist es halt ganz extrem.
Ja, ich kann mir vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich habe mal im Rahmen, also mal ein Vertriebs- und Marketing-Team auf eine Veranstaltung vorbereitet und die eine war unfassbar nervös. Sie musste nämlich das größte, neue, innovativste Produkt vorstellen dieser kompletten Vertriebsmannschaft, was noch niemand wusste, ganz geheim. Und die unglaublich aufgeregt und war also total heiß drauf, von mir zu lernen, wie sie da jetzt diese Aufregung wegbekommt. Und dann sage ich, sag's ihnen doch. Geh doch hin und sag, ich bin unfassbar nervös, weil ich stelle euch heute das geile Produkt vor, das, ne? Darf ich sowas sagen? So, ja klar, ich meine, du bist ja nicht, also du, das kannst du nicht, wenn du jetzt Günther Jauch bist und sagst, boah, heute bin ich auf einmal total nervös, das ist irgendwie komisch, weil man von dir glaubt als Top-Moderator, dass du so schweinslässig bist, dass du da nicht mehr nervös bist. Aber du bist ja nicht die Moderatorin XY, sondern du bist eine, weiß ich nicht, Marketing-Führungskraft hier in diesem Unternehmen. Und du kannst doch sagen, boah, ich bin nervös, weil mir das so wichtig ist. Also deine persönliche Beziehung dazu, deine Haltung zu sagen, weil ich finde es aufregend. Ja, das ist ein Riesending für mich und macht doch glaubwürdig und sympathisch. Und auf einmal war eine unglaubliche Erleichterung da und dann war sie natürlich auch nur noch halb so nervös am Schluss, logischerweise. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wann ist denn so der Punkt bei deinen Kundenklienten, wo so die größte Erleichterung eintritt, wo man einmal so merkt, so, pff, jetzt fällt so eine Last ab.
Ja, also einmal ist es so dieses Verständnis, was ich natürlich total habe, wenn die herkommen, weil die sind ja in Not, kommen her, weil sie in Not sind. Und dass ich dann sagen kann, du pass auf, also ich kann dir keine Heilung versprechen, das mache ich sowieso nicht, aber ich kann das sehen, ich sehe deinen Hund, ich verstehe das und jetzt arbeiten, also machen wir was zusammen draus. Und das ist schon mal so der erste Schritt der Erleichterung, dass einfach nicht kommt, also hättest du mal früher kommen können oder puh, warum kaufst denn der so einen Hund, selber schuld? Ja, das sind also sehr kontraproduktiv. Und besonders schön finde ich es dann, wenn sie genug wissen, dann fängt es auch an, leichter zu werden, also über das Wissen. Und der schönste Moment oder die schönsten Momente sind für mich, wenn die Kunden mit ihrem Hund rausgehen und sagen, ja, ich weiß, mein Hund hat voll Probleme, an der Leine andere Hunde zu treffen. Das wird auch morgen noch nicht weg sein, aber ich habe jetzt richtig Bock, das zu üben und ich gehe dahin, wo es auch mal was los ist und wir machen das jetzt. Und das ist halt so eine Haltung, wo ganz viel möglich ist dann.
Und meine Fantasie wäre in dem Moment, wo ich diese Haltung habe, dass es mir im Prinzip nicht wurscht ist, aber dass ich weiß, dass ich nehme an, die Situation ist herausfordernd und ich mache es trotzdem und ich freue mich sogar ein bisschen drauf. In dem Moment sollten sich wahrscheinlich 80% der Probleme von alleine lösen.
Absolut, genau so ist es, weil dann gehe ich ja schon mit einer Haltung rein, die sagt, ja, mach halt. Also ich bin vorbereitet und das ist ganz nett. Da kriege ich oft das Feedback, dass ich habe das jetzt gemacht, es ist überhaupt nichts passiert.
Was sind denn Fälle, wo du auch an deine Grenzen gerätst?
Grenzen würde ich es nicht nennen. Es gibt einfach, und es ist schon manchmal sehr traurig, wenn man einfach nach einer Analyse feststellt und mit Einbeziehung von Tierärzten oder sonstigen Experten, die dafür nötig sind, eben so einen Hund auf links zu drehen, damit man wirklich weiß, was los ist. Und wenn man dann feststellt, man hat gegen die Genetik und den gesundheitlichen und oder Zustand dieses Hundes einfach keine Chance, dass der Hund zu gefährlich ist, weil dieses Verhalten einfach nie aus dieser Genetik rauskommt. Das sind so Momente, die tun mir unendlich leid, weil also quasi keiner was dafür kann und keiner auch was wirklich besser machen kann, außer dass man so einen Hund in einem Gehege hält oder, also das sind schon Situationen, die finde ich schon ganz schön schlimm. Aber diese gibt es. Da braucht man uns auch nichts vormachen. Und Situationen, die auch schade sind oder wenn ich einfach merke, okay, die Situation der Menschen und der Hunde, die da zusammenleben, die sind so schwierig, dass ein positiver Ausgang nicht wahrscheinlich ist. Und manchmal ist es eben auch so, dass, und das gab es auch schon in meiner Arbeit, dass ich Menschen rate, sich von diesem Hund zu trennen, so schmerzlich es ist. Aber einfach um sich und dem Hund auch eine Chance zu geben.
Wie viel Prozent der Leute, die zu dir kommen, haben dann aber am Schluss keine Probleme mehr? Also wo sagst du, das ist jetzt tatsächlich kein so ein schwerer Fall, wo wir da nichts mehr machen können, sondern wem kannst du helfen?
Also ich kann ganz vielen helfen. Ich bin natürlich auch immer abhängig davon, wie jemand mitmacht. Aber ich fühle mich ja da sehr wohl und habe den Eindruck, dass die Menschen sich hier auch wohlfühlen und ich doch eine hohe Erfolgsquote habe.
Ich wollte jetzt gar kein Eigenlob produzieren tatsächlich und auf das du zurückhaltend reagieren musst, sondern eher tatsächlich, also wie kann man sich's vorstellen, von 20 Hunden sind da eher, oder von 100 ist da eher einer dabei, wo es tatsächlich einfach von der Veranlagung her so ist, dass man da nichts machen kann und
ja, okay.
Oder sind es eher also, 10, wo man
nee, ne? Also von den Hunden, die wirklich, wo man sagt, da ist irreversibel, es geht nicht, sind Gott sei Dank echt ganz, ganz wenige. Also in meiner langen Laufbahn würde ich sagen, die kann ich an einer Hand abzählen. Aber es gibt sie.
Und bei allen anderen kommen ja schon Menschen zu dir. Ich könnte mir vorstellen, die auch das Gefühl haben vielleicht und sich damit dann auch schwer tun, bisher alles falsch gemacht zu haben. Oder gibt es nur Leute, die sagen, der Hund hat alles falsch gemacht, ja. Mach den bitte wieder heile, so wie du gesagt hast. Oder?
Ja, also es ist schon manchmal so, ich muss manchmal die Leute ganz schön aufbauen. Ne? Die kommen hierher und haben vielleicht auch schon in ihrem Umfeld gehört, mein Gott, und mit dem Hund und du musst mal was machen, das ist ja furchtbar. Und die kommen dann hier an und sind niedergeschlagen, weil sie sich so fühlen, als hätten sie völlig versagt und sind total gescheitert. Und dann ist es so, dass ich schon versuche, mein Gegenüber aufzubauen und sagen, hör zu, nein, es geht jetzt nicht darum, darüber zu sprechen, wie Fehler passiert sind oder dass du so viel Fehler gemacht hast, sondern es geht einfach darum, zu schauen, was können wir denn ab jetzt sofort anders machen, was die Lage verbessert. Also über Fehler, finde ich, ist es müßig zu sprechen, weil, ja.
Kann mir natürlich vorstellen, dass man sich dann auch leicht irgendwie angegriffen fühlt, wobei die Menschen, die sich angegriffen fühlen, vielleicht auch gar nicht kommen.
Nee, oder die kommen mal und gehen dann wieder. Das okay. ist dann auch okay. Und wie gesagt, viel an meiner Kommunikationsarbeit ist ja mein Wunsch, dass mein Gegenüber das so versteht, dass es die Welt für ihn und seinen Hund besser wird. Also ich muss dann auch gucken, wen habe ich denn? Wer sitzt mir denn gegenüber und was... Welcher Empfänger ist das? Was kann ich, den einen kann ich vielleicht ein bisschen mehr anpacken und sagen, du hör mal, also geht's eigentlich noch? Und den anderen, wenn ich so anspreche, dann habe ich gleich einen Kunden verloren und auch dann den Hund verloren, was unendlich schade ist. Also ich muss mich schon auch eingrooven auf mein Gegenüber, weil am Ende des Tages will ich die Welt für sie beide besser machen und dann muss ich mich auch anstrengen. Also das ist nicht anstrengend, das ist eine schöne Arbeit, aber halt bemühen.
Du hattest vorhin das Beispiel angesprochen, nochmal mit dem Hund an der Leine, der also, den man zu lange hat machen lassen, also genau. Der einfach durfte, wo es keine Führung gab. Vielleicht nochmal ein paar Gedanken zu diesem Thema Führung. Also ein Hund braucht Führung.
Genau, aber nicht im Sinne von, wir sind jetzt irgendwie die Alpha-Silberrücken-Typen. Ist ja immer schwierig, wenn man den Affen mit dem Wolf vergleicht, sondern Führung insofern, dass wir aus unserer Rolle rausgehen, diesen Hund immer nur zu observieren und zu beobachten, weil dann in der Welt des Hundes folge ich ihm dann, sondern es geht dann darum, dass ich eine Führung anbiete, die Orientierung gibt. Also es heißt, ich gebe dem Hund Freiraum, wo Freiraum möglich ist, also wo auch nichts passiert und niemand gefährdet ist, weder der Hund noch irgendwer anders. Und dann gebe ich Rahmenbedingungen vor, in denen sich der Hund bewegen kann. Also es klingt jetzt so einfach, aber ich muss es natürlich klar definieren. Und dann wird das eigentlich ganz, ja, einfach, wenn ich aus meiner Beobachterrolle rausgehe und sage, okay, was ist mein Plan und was gebe ich vor? Was kann ich vorgeben? Und das in einer klaren und aber auch liebevollen Art, dann ist der Hund, also dann wird der Hund wenig mit mir kämpfen. Also es gibt ja so schön diesen Spruch, den finde ich ganz toll, der heißt, prüfe, wer sich ewig bindet. Und die Hunde probieren schon auch aus. Also sie gucken, ähnlich wie Kinder, wo kann ich da, welche Tür ist offen? Na, wo kann ich, also im übertragenen Sinne, wo kann ich mich auch reiben vielleicht? Ja, probieren schon, testen schon.
Jetzt beispielsweise bei diesem Leinending. Also was, wie mache ich das konkret?
Wenn also ganz konkret. Also das ist eine schönes Beispiel, weil da geht's ja ganz viel um Führung, weil es heißt ja auch Leinenführigkeit. Also und das Spannende ist ja, dass viele dann eben versuchen mit Technik und Leckerchen oder ja irgendwelche Übungen, klar, die gehören dazu, aber das irgendwie zu verbessern. Und wenn ich aber jemanden habe, dessen Hund schlecht an der Leine geht, dann versuche ich erstmal bei dem Menschen ein Körpergefühl herzustellen. Also ganz banal, stell dich hin, spür mal deine Füße, wo stehst du auf dem Boden, wie ist dein Rumpf, bist du vorgebeugt, zurückgebeugt, hängen deine Schultern, wie ist denn dein Oberkörper, richte dich mal auf, ne? Schultern, wir neigen dazu immer Schultern hochzuziehen und so, richte dich auf, spür mal in dich rein, atme mal durch und dann plötzlich merkt man, wie sogar in diesem Moment der Hund sich entspannt, das sehen die dann immer nicht, also ich sehe das dann immer, wie der Hund so, ne, da nimmt mal jemand eine Haltung ein. Und dann geht's eben weiter, dass ich sage, okay, jetzt stell dir deinen Weg vor. Wo willst du denn hin überhaupt? Ja, guckst du irgendwie komisch in der Gegend rum? Was ist hier los? Oder hast du einen Fokus? Da will ich hin. Und in dem Moment, wo ich den Fokus habe und zwar nicht drüber nachdenke, wie viele Minuten gehe ich jetzt geradeaus, sondern was ist da vorne? Da will ich hin. Und ich dann mein Partner, mein Freund, mein Hund anspreche, meine Leine auf eine bestimmte Länge definiert habe. Also ich habe definiert, rechte Seite, an der läufst du und du hast so und so viel Platz. Also alles fest definiert. Ich rücke auch nicht davon ab und auch nicht von meinem Fokus. Und ich bin total entspannt, habe durchgeatmet und gehe jetzt los. Ohne den Hund zu observieren, was der jetzt daneben mir macht, sondern ich habe Fokus. Und dann ist es immer das große Aha-Erlebnis, weil die Hunde laufen da total mit durchgehängter Leine, also die meisten, neben den Menschen her und alle sind total happy. Das muss ich natürlich in den Alltag übertragen, ist klar. Aber das ist so eine ganz praktische Übung oder ganz praktisches Beispiel, Fokus und Haltung.
Und was das jetzt für Führung in anderen Kontexten bedeutet, das darf sich gerne jeder selbst überlegen. Es erschien mir jetzt zu sehr mit dem Vorschlaghammer, wenn ich das jetzt übertragen würde. Sehr schön, also Konsequenz wichtig offensichtlich.
Genau, Konsequenz ist wichtig, da wo ich auch was erreichen will oder wo ich langfristig einfach eine Veränderung haben will, kann ich natürlich nicht heute sagen, darf's aufs Sofa, morgen dann nicht, sondern dann muss ich es halt durchziehen. Manchmal fällt's einem auch schwerer, das muss man auch sagen, je nachdem wie man selber gerade drauf ist, aber es zahlt sich aus und in anderen Situationen kann ich ja wunderbar inkonsequent sein.
Und jetzt haben wir aber, wenn du sagst, darf er aufs Sofa oder nicht, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch durchaus zu Ehestreitigkeiten kommen kann wegen sowas. Und das eine oder andere Problem, weil das kann man ja durchaus, selbst wenn beide sehr konsequent sind, kann es ja zwei Ausprägungen haben. Ist das ein Problem?
Ja, es ist ganz lustig, weil manchmal habe ich Paare hier und dann merke ich so, ui, jetzt bewegen wir uns in einem Bereich, der übersteigt jetzt meine Kompetenzen. Und ich versuche dann schon immer einfach nochmal aus der Sicht des Hundes zu sagen, okay, könnt ihr euch auf bestimmte Dinge einigen? Das wäre schön. Und aber in einem Sozialverband Hund, also in einem Rudelhund, und wir leben ja im Sozialverband mit dem Hund, ist es auch so, dass innerhalb dieser Gruppe gibt es verschiedene Persönlichkeiten. Also der eine ist eher so der Spieleronkel, der nächste ist so eher die Erziehungstante. Also das gibt's da auch, und das darf es in der Hund-Mensch-Beziehung auch geben, weil in dem Moment, wo ich ein Pärchen vor mir habe und die eine ist verspielt oder die andere ist sehr streng, der oder die, dann macht es keinen Sinn, wenn da einer sich versucht, dem anderen anzugleichen, weil dann wird's nicht mehr authentisch und dann ist der Hund verwirrt, weil ihm irgendwas vorgemacht wird. Also es soll jeder in seiner Persönlichkeit bleiben, und so ein paar Rahmenbedingungen, auf die kann man sich meistens einigen.
Aber kann ich durchaus auch bestätigen. Also meine Kinder dürfen natürlich bei ihren Großeltern andere Dinge, als sie bei uns dürfen, und auch damit kommen sie einigermaßen gut klar.
Genau.
Auch wenn es natürlich ab und an Diskussionen gibt in die eine oder andere Richtung.
Das ist das Risiko.
Also mir scheint, weniger den Hund beobachten und mehr sich selbst.
Ja, das auch, genau.
Also du hast ganz, ganz oft gesagt, also besonders diese Beobachterrolle rausgehen, auf der anderen Seite natürlich sich selber die emotionale Reaktion bewusst machen, auch bewusst machen, wie reagiert der Hund, wenn ich diese Haltung einnehme. Und ich denke, das ist ja ein gutes Gefühl, zu sich selber ganz gut zu sehen, okay, was strahle ich denn aus, wie fühle ich mich, was für ein Feedback gibt der Hund, was löst es bei mir für Emotionen aus, und dann eine eigene Haltung entwickeln, die dem Hund vorgelebt wird, ohne dass man jetzt ihn beobachtet und ständig nur so versucht zu reagieren.
Ja, und es gibt Orientierung und es macht's halt einfach. Also es entspannt auch.
Gut, und auch das, glaube ich, gilt für viele Kommunikationssituationen, dass man aufhört, sich nur über das andere Gedanken zu machen, sondern tatsächlich eben bei sich bleibt. Denn das ist ja auch eine Binse, dass man eben die anderen nicht ändern kann, sondern nur seine Haltung dazu oder die Einstellung dazu oder den Weg, wie man damit umgeht. Und sich dadurch dann natürlich auch Beziehungen zum Teil tatsächlich in die Richtung verändern, in die man sie gerne hätte, wenn man selber damit bessere Wege hat, umzugehen. Lass uns noch kurz über dieses Therapiehundethema sprechen. Was genau machst du da und warum sind Hunde so gut geeignet? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, als Therapiehunde, da eignen sich logischerweise nur Hunde.
Ja, genau.
Also nicht, warum sind Hunde so gut als Therapiehunde geeignet, sondern für die therapeutische Zwecke.
Ja. Ja, Hunde haben in dem therapeutischen Setting ganz, ganz großartige Eigenschaften. Also das eine ist ganz praktisch, den Hund setze ich ins Auto, der fährt normalerweise gern mit und dann kann ich irgendwo hin. Das mache ich halt mit dem Lama und mit dem Pferd nicht so schnell. Und das andere ist, dass der Hund schon seit Tausenden von Jahren sich quasi irgendwann entschlossen hat, also überartlich mit uns zu kommunizieren. Also es ist ihm egal, dass wir nur zwei Beine haben und nicht so viel Fell. Und sie sind interessiert an dem Kontakt mit uns, was erstaunlich ist. Also was finde ich, das ist wirklich hervorzuheben. Und sie wollen mit uns sprechen und sie wollen Kontakt. Und das andere ist es natürlich so, sie spüren ganz deutlich unsere Stimmung. Also jeder, der einen Hund hat, kann das bezeugen, dass Hunde auch einen trösten. Das ist auch mal erforscht worden. Also es gibt unter Hunden Versöhnungsverhalten und Trostverhalten. Und was so schön ist an dem Kontakt zu Hunden jetzt im therapeutischen Setting, ist ein großer Teil ist, der Hund wertet nicht. Also der sagt jetzt nicht, ach, du bist krank oder alt oder zu dick, zu dünn, zu doof, zu, keine Ahnung, du ja bist vielleicht behindert. Also das interessiert den Hund alles gar nicht. Also er begegnet uns recht frei und ohne zu werten. Und ich glaube, das ist so das Wertvollste, weil ja genau das ja uns auch unser Herz erwärmt, wenn uns Menschen entgegenkommen, die nicht darüber urteilen, was wir tun oder wer wir sind. Und die Hunde bringen das einfach mit.
Was muss ein Hund für Voraussetzungen haben, um Therapiehund zu werden?
Ja, das ist eine schöne Frage, die werde ich häufig gefragt. Und ein Hund sollte einfach neugierig und offen sein. Es muss nicht der Hund sein, der irgendwie einem auf den Schoß springt. Es darf auch der zurückhaltende Hund sein, weil auch bei den Menschen ist es ja auch so, sind alle ganz unterschiedlich. Die einen sind mehr touchy und wollen irgendwie Fell spüren und die anderen wollen mehr schauen und beobachten. Also wichtig ist, dass der Hund keinen Stress hat mit fremden Menschen, das ist total wichtig. Aber seine Persönlichkeit, ob er jetzt besonders forsch ist oder nicht, das spielt keine Rolle, weil in meiner Ausbildung oder mein Verständnis von einer Ausbildung ist auch die, dass wir keine Streichelroboter erzeugen, die alle durch eine Schablone geschoben werden, sondern der Hund sollte frei in Resonanz treten können, also frei agieren können. Ich zwinge den auch nicht in irgendeine Situation und damit passiert ja auch das Schöne, nämlich dass man eben zwischen Hund und Mensch etwas entsteht. Wenn ich das nur konstruiere, kann ich da auch ein Stofftier hinsetzen.
Du hast gerade gesagt, der Hund sollte keinen Stress haben mit Menschen. Jetzt gibt es ja durchaus Menschen, die Stress haben mit Hunden, also die keine eigenen Hunde haben und Stress haben, weil die Hunde nicht das machen, was sie sollen, sondern grundsätzlich Menschen, die
ja,
Hunde
sich fürchten.
Angst haben. Was würdest du denn denen raten?
Ja, also denen würde ich tatsächlich raten, einen Hundetrainer aufzusuchen, weil das Spannende ist, dass, also wir reden jetzt von Furcht und nicht von Phobie. Also der Klassiker, ne? Man geht joggen oder Radfahren und dann hat man den Köter da irgendwie bellend hinter sich und das ist total nervig, was ich durchaus verstehen kann. Aber es ist so, dass wir oft, wenn wir uns fürchten, missverständlich kommunizieren. Also das heißt, wenn wir Menschen uns vor etwas fürchten, in dem Fall vor dem Hund, wir bleiben stehen, wir starren ihn an. Und dieses Stehen, Bleiben, Anstarren und wir kriegen auch Gänsehaut, also wir stellen das Fell sozusagen, kommen in diese Starre, spannen alle Muskeln an. Und das ist jetzt der Punkt, wo es schief geht, weil der Hund jetzt in seiner Welt liest an diesem Verhalten und an dieser Körperhaltung und Ausstrahlung, du willst dich mit mir anlegen. Und dann sagt der Hund, ja klar, kannst du haben, wenn es dumm läuft, und geht eben auf diesen Menschen zu oder los oder verbellt den. Und das macht es natürlich nur noch schlimmer. Der Mensch schreit dann, dann sagt der Hund, ja genau, wollte ich dir auch schon immer mal sagen. Und wenn man sich vor dem Hund fürchtet und so schwierig das ist oder wenn man keinen Kontakt möchte, dann ist es so, dass die beste Option ist in dem Moment, dass man sich abwendet. Also man muss sich nicht klein machen oder so, sondern den Blick abwendet, sich wegdreht. Das ist für einen Hund ein ganz klares Signal. Ah, kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Also wenn ein Hund normal sozialisiert ist, ist das genau die Sprache, die er versteht. Also da ist das Missverständnis. Also wer sich fürchtet sollte, kann man üben.
Ich muss jetzt gestehen, jetzt sind wir ja fast am Ende, jetzt kann ich es ja sagen, ich bin gar kein allzu großer Hundefreund und ich habe mir überlegt, an was das eigentlich liegt, weil ich tatsächlich viele Hunde kenne, die ich sehr nett finde und mit denen ich sehr gut kann. Ich glaube, mein Problem ist, dass der Kontakt mit Hund immer auch ein Kontakt mit Herrchen oder Frauchen ist. Und also wenn mir zum Beispiel ein Hund an mir hochspringt mit dreckigen Pfoten und mich abschlägt, was ich wenig schön finde, dann habe ich das Gefühl, ich kann es nicht ausschließlich mit diesem Hund ausmachen, sondern ich habe durch die Wertung dieses Verhaltens auch automatisch natürlich irgendeine Art von Beziehungsdefinition mit den Haltern kommuniziert und das stresst mich tatsächlich, mehr ja, als dass ich auf das Verhalten des Hundes reagieren muss.
Ja, ich denke, das liegt daran, also ich kenne es natürlich auch. Und ich denke, also ich kann es total gut unterscheiden, logischerweise, weil sonst wäre ich ja hier auch fehl am Platz. Aber es liegt vor allem daran, dass wir emotional natürlich sehr verbunden sind mit unseren vierbeinigen Freunden. Und oft ist es so, dass man vielleicht nicht so ganz Sache von Emotion trennt. Das ist auch nochmal wichtig, weil wenn jetzt ein Hund hochspringt und irgendwie einen abschlägt, ist es, also wenn es nicht der eigene Halter ist, der das irgendwie toll findet, dann ist es ja recht übergriffig. Also es ist eigentlich nicht nett. Und dann kann ich schon meinem Hund sagen, hey, lass das, das ist nicht nett. Weil das ist die Sache, es ist nicht nett. Und die Emotion wäre dann also wenn du jetzt meinen Hund maßregelst, bin ich jetzt irgendwie beleidigt, weil mein Hund ist ja nur nett. Aber es ist eben die Frage, ist es wirklich nett oder nicht? Deswegen sich viel Wissen anzueignen, kann nicht schaden, weil dann kann man halt diese Sachen ganz gut trennen, weil ist ja nichts dabei, kann ja einen trotzdem gern haben und der kann sich daneben benehmen.
Stefanie, ich sage vielen herzlichen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch, wie ich fand. Ich werde alles verlinken, was man braucht, um dich zu finden, wenn man einen Hund hat und Hilfe braucht.
Vielen herzlichen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Und ich hoffe, du wirst noch vielen Menschen und vielen Hunden helfen können, besser miteinander und mit der Umgebung zurechtzukommen und ein schönes Leben zu haben.
Ja, ich bemühe mich sehr. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Und bei allen anderen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mal mit mir in oder über diesen Podcast sprechen wollt, dann schreibt mir gerne einfach eine E-Mail unter podcast@better-stories.de. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.